Deutschlandfunk, Information und Musik.
10 Jahre nach der Annexion der Krim und 2 Jahre nachdem Wladimir Putin die gesamte Ukraine angegriffen hat, ist die Welt Zuschauer bei einem Abnutzungskrieg, der immer mehr Opfer fordert. In Russland protestieren Mütter und Ehefrauen dagegen, dass ihre Söhne und Männer als Kanonenfutter in den Krieg geschickt werden. In der Ukraine werden die Soldaten knapp. Bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Freitag in New York sagte der ukrainische Außenminister Kuleba, Russlands Ziel sei es, die Ukraine zu zerstören. Putin verneint schon seit Jahren das Existenzrecht der Ukraine. Auch vor den Augen der ganzen Welt starb der schärfste russische Putin-Kritiker Alexei Nawalny in einer arktischen Strafkolonie und damit auch die Personifizierung einer Opposition in Russland, von der man schwer sagen kann, wie groß sie ist. Darüber konnte ich mit Martin Schulze-Wessel sprechen, Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität in München und Autor des Buches Der Fluch des Imperiums. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet der Tod Nawalnys für die Opposition in Russland, sofern es die überhaupt noch gibt?
Nawalny ist getötet worden. Er ist gestorben infolge der Haftbedingungen oder durch einen kalten Mord. Und er ist nicht ersetzbar. Also Nawalny hat über starke charismatische Eigenschaften verfügt. Er war auch die Symbolfigur der Opposition, auf die sich alle einigen konnten. Er war die herausragende Person dieser Opposition. Und unter den Bedingungen, unter den politischen Bedingungen, die heute in Russland herrschen, ist es nicht vorstellbar, dass eine Figur ähnlich wie Nawalny heranwächst. Insofern ist der Tod von Nawalny ein schwerer Schlag für die Opposition.
Also auch jemand wie Wladimir Karamursa, der vor wenigen Tagen bei einer Gerichtsverhandlung die Menschen ja auch noch aufgefordert hat, sich für die Demokratie einzusetzen, der kann diese Rolle letztlich nicht ausfüllen.
Ja, man muss ja große Sorge haben, dass Karamursa ein ähnliches Schicksal widerfährt wie Nawalny. Also nur Nawalny hatte die großen Netzwerke, nur Nawalny hat sich in einen Wahlkampf begeben und in hohem Maße mobilisiert. Damit kann man niemanden anderen vergleichen in Russland.
Wie würden Sie die Rolle von Julia Nawalny einschätzen, die ja ganz im Sinne ihres Mannes weitermachen will und natürlich damit auch weiß, was sie da tut?
Ja, also das ist sehr bewundernswert und sehr respektabel, dass sie die Stimme ihres Mannes übernimmt. Aber sie wird dieselbe Rolle wie ihr Mann nicht spielen können. Die Rolle ihres Mannes bestand ja darin, dass er in dem jetzt nicht ganz wahrscheinlichen, aber auch nicht unmöglichen Falle eines Regimezusammenbruchs die Person gewesen wäre, die bereit gestanden hätte, Präsident Russlands zu werden, die starke politische Figur, die große Alternative zu Putin. Und diese Rolle kann jetzt auch seine Witwe nicht ausführen.
Es gibt ja auch Oppositionsbewegungen von außen heraus. Es gibt eine Initiative, die Alexei Nawalny selber noch initiiert hat oder versucht hat, sie zu initiieren. Die heißt Mittags gegen Putin. Da werden Wählerinnen und Wähler aufgefordert, bei den kommenden russischen Wahlen Mitte März um 12 Uhr in die Wahllokale zu kommen, und zwar Punkt 12 Uhr. Der Sinn dahinter ist die Verstopfung sozusagen der Wahllokale, lange Schlangen als Zeichen der Opposition. Ist das etwas, was Wirkung entfalten kann, Ihrer Einschätzung nach?
Es zeigt den großen Ideenreichtum, den tatsächlich die Bewegung um Nawalny hat, um politisch wirksam zu werden, die Bedingungen dafür, überhaupt die Menschen zu erreichen und sie dann eben auch zu widerständigem Verhalten anzuleiten, die werden allerdings immer geringer. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass damit etwas wirklich verändert wird mit einer solchen Aktion. Gleichwohl ist der Versuch natürlich sehr sinnvoll.
Was kann man denn überhaupt über die Opposition in Russland sagen? Die Repressionen sind so stark und die Androhung von Gewalt scheint ja auch so gut zu funktionieren und wird ja auch angewendet, dass man sich ja von hier aus fragen muss, was es da überhaupt an Opposition gibt.
Ja, die Tatsache, dass Blumen niedergelegt wurden an vielen Stellen in Russland, in vielen Städten, an Gedenkstellen, die auch an den stalinistischen Terror erinnerten, das ist schon ein ermutigendes Zeichen. Aber die Situation in Russland ist eben, dass auch solche milden Zeichen des Protestes eben mit Verhaftung geahndet werden. Also die Gesellschaft in Russland ist atomisiert. Putin hat die russische Gesellschaft überwältigt und in dieser Situation ist es unglaublich schwer, Protest zu organisieren.
Haben denn die Mütter und die Ehefrauen eine Stimme, die wirken könnte? Ich hatte es eingangs erwähnt, dass es da eben auch Proteste gibt gegen die Söhne und die Ehemänner als Kanonenfutter. Hat das Ihrer Meinung nach Wirkung? Also wir wissen natürlich auch, dass unter Putin die Rolle der Frau auch noch mal sehr viel traditioneller über die Jahre definiert wurde. Mhm.
Also im Tschetschenienkrieg, da gab es ja die starke, wirkungsvolle Rolle der Soldatenmütter, die unerschrocken ihren Protest zum Ausdruck brachten. Es ist heute schon bemerkenswert, dass sich so eine Stimme überhaupt erhebt. Trotzdem, also es ist ganz schwer, da Voraussagen zu treffen, aber auch solche Bewegungen leiden natürlich unter dem extremen Repressionsdruck, den es gibt. Also Widerstand zu organisieren ist vor einigen Jahren sehr viel einfacher gewesen, als es jetzt unter den Bedingungen des Krieges und unter den Bedingungen der extremen politischen Repression Putins ist.
Jetzt sind Mitte März Wahlen, von deren Ausgang man wahrscheinlich nicht überrascht sein wird. Also es wird auf eine Bestätigung für Putin hinauslaufen. Es gibt einen Oppositionellen wie Boris Nadeschdin, der als Kandidat nicht zugelassen wird. Er hat es dreimal versucht. Er will den Krieg gegen die Ukraine beenden. Warum wird dieses Theater eigentlich um Kandidaten und den Ausschluss von Kandidaten und Kandidatinnen gemacht?
Also Nadeschdin hatte sich tatsächlich mehrere Male auf bemerkenswerte Art und Weise im Fernsehen gegen den Krieg, gegen die Kriegsführung Putins ausgesprochen. Und er hatte kandidiert oder versucht zu kandidieren. Trotzdem darf man ihn nicht mit dem entschiedenen Widerstand, mit der entschiedenen Opposition vergleichen, für die Nawalny steht. Also er ist eine mildere Form, eine systemverträglichere Form der Opposition. Und man konnte eine Weile lang auch annehmen, dass Putin so eine Kandidatur tolerieren würde. Jetzt ist mit allen möglichen Auflagen, die mit der Kandidatur verbunden wurden, ist ein technischer Grund gefunden worden, ihn auszuschließen. Und damit wird es eben nur noch stromlinienförmige Kandidaten geben für das Amt. Und was die Wahl dann wirklich an Bestätigung für Putin hervorbringen wird, das ist ja schwer zu sagen. Also eine Wahl, in der nichts entschieden werden kann, weil Kandidaten nicht zugelassen werden, ist natürlich auch für die Legitimation eines Regimes nicht sehr wertvoll.
Ja, aber da möchte ich meine Frage nochmal wiederholen. Warum dann eigentlich dieses ganze Theater um diese Wahl?
Ja, um den Anschein zu wahren. Also um den Anschein zu wahren, dass man tatsächlich sich anmelden kann und dann werden technische Gründe gefunden, die den Kandidaten dann eben doch ausschließen. Also nach außen hin wirkt es alles formal in Ordnung und Russinnen und Russen können sich auf diese Art und Weise der Illusion hingeben, dass sie in einem demokratischen Rechtsstaat leben, wenn sie sich selbst betrügen wollen. Das ist die Funktion.
Wie hoch ist die Gleichgültigkeit eigentlich Ihrer Einschätzung nach in der russischen Bevölkerung mittlerweile?
Ja, die Gleichgültigkeit ist heute schwer natürlich zu messen. Man kann zu Beginn des Krieges konnte man feststellen, dass es etwa den Protest von Wissenschaftlern gab. Es gab auch innerhalb der orthodoxen Kirche einige Abweichungen. Und das ist dann sehr schnell unterdrückt worden. Die russische Bevölkerung insgesamt reagiert ja eher mit Ausweichbewegungen. Es hat eine Weile, hat es viel Emigration gegeben, um die persönlichen Folgen dieses Krieges nicht tragen zu müssen. Man weiß auch, dass Rekrutierungen etwa in Petersburg oder in Moskau weit weniger vorgenommen werden als in den Peripherien der Russischen Föderation. Also es scheint so eine Art unausgesprochenen Vertrag zwischen Putin und den russischen Eliten, den hauptstädtischen Eliten zu geben, dass man deren Kreise nicht, jedenfalls jetzt, nicht so sehr stört. Und das macht es für die Russen in den Hauptstädten eben möglich, dieses Regime zu tragen.
So kurz vor den Wahlen in Russland wird ja auch offensichtlich oder schwört die russische Regierung, schwört Putin seine Bevölkerung auf einen langen Krieg ein. Also auch da wird in Russland wird mittlerweile gesagt, dass dieser Krieg jetzt so bald nicht zu Ende gehen wird. Das Narrativ dahinter ist, hier wird das alte Imperium neu aufgebaut. Wir holen uns zurück, was uns gehört, und wir bauen eine neue Weltordnung. Wie wirkmächtig ist das eigentlich in der russischen Bevölkerung?
Das ist leider wirkmächtig, und diese Karte, dass es eben einen langen Krieg geben wird, die hat Putin auch vorher schon gezogen. Also er hat einige Monate nach Kriegsbeginn hat er ein Gespräch mit jungen Unternehmerinnen und Wissenschaftlern geführt, wo er sich selber mit Peter dem Ersten verglichen hat und der Situation im Russen-Nordischen Krieg. Jeder in Russland weiß, dass der 2 Jahrzehnte gedauert hat. Diese langfristige Perspektive, die ist schon lange vorher angegeben worden, auch wenn noch von der Spezialoperation gesprochen wird, die ja nur kurzfristig eigentlich gedacht wurde. Also es geht jetzt tatsächlich um einen langen Krieg. Putin betont auch immer wieder die großen Ressourcen, die Russland in einem Abnutzungskrieg einbringen kann. Und darauf richtet er seine Bevölkerung in der Tat ein.
Der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel zur Opposition in Russland und über die Wahlen Mitte März.